Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Zwei Wochen vor der Bundespräsidentenwahl werben die Kandidaten verstärkt um Zustimmung. Für Christian Wulff gab es heute Rückendeckung aus dem eigenen Lager in den Fraktionen von Union und FDP. Joachim Gauck, den SPD und Grüne ins Rennen schicken, startete in Potsdam eine Tour durch die Länderparlamente. Für Horst Köhler heißt es dagegen Abschied nehmen vom Präsidentenamt, zwei Wochen nach dem überraschenden Rücktritt. Am Abend wird die Bundeswehr ihm zu Ehren den großen Zapfenstreich zelebrieren.
Der Abschiedsgruß gilt den Journalisten. Vorher hat Horst Köhler seinen mehr als 100 Mitarbeitern auf Wiedersehen gesagt. Währenddessen sind die, die ihn beerben wollen, auf Werbetour. Christian Wulff bei der FDP-Fraktion im Bundestag. Gute Nachricht für ihn, auch die Liberalen aus dem Osten wollen nicht Gauck, sondern ihn wählen.
Herr Gauck ist ein hervorragender Kandidat. Er wäre aber von SPD und den Grünen nie aufgestellt worden, wenn sie eine eigene Mehrheit gehabt hätten. Es war ein politisches Spiel. Und an diesem Spiel wollen wir uns jetzt nicht mehr beteiligen. Wir werden mit Sicherheit Wulff zum Bundespräsidenten mitwählen.
Der hat anschließend bei der Unionsfraktion ein Heimspiel und gibt sich siegessicher.
Ich kann mich verlassen auf CDU, CSU und FDP am 30. Juni bei der Wahl in der Bundesversammlung. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dort gute Aussicht haben, uns erfolgreich zu bewähren.
Doch Rivale Joachim Gauck zu Besuch im Brandenburger Landtag hofft auch nicht nur auf Stimmen von der Linkspartei.
Ich denke, dass aus dem Lager von Union und FDP diejenigen kommen werden, die vielleicht eine Chance eröffnen.
Die Linkspartei hat eine eigene Kandidatin, Luc Jochimsen. Aber wohin gehen die Stimmen bei einer Stichwahl zwischen Wulff und Gauck? Die Bundestagsfraktion lädt beide zu einem Gespräch ein. Gerade Gauck habe viel zu erklären.
Er plädiert für die politische Freiheit, aber nicht für die soziale Gerechtigkeit und nicht für die soziale Sicherheit. Wir wollen beides. Also lauter solche Fragen werden wir ihn stellen. Und da hat er natürlich die Möglichkeit, sich auch zu korrigieren.
Aber vorher hat Horst Köhler hier seinen letzten großen Auftritt. Im Garten des Schloss Bellevue laufen die Vorbereitungen für den großen Zapfenstreich, der jedem scheidenden Bundespräsidenten gebührt, auch wenn er vorzeitig geht.
Den großen Zapfenstreich für Horst Köhler überträgt das Erste heute Abend ab 21.50 Uhr. Und Fragen und Antworten zur Wahl des neuen Bundespräsidenten hat unsere Internetredaktion zusammengestellt unter tagesschau.de. In Deutschland geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Zu diesem Ergebnis kommt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in einer Studie. Auf der einen Seite gäbe es immer mehr Menschen mit niedrigen Einkommen, auf der anderen Seite steige die Zahl derer, die im Luxus leben. Eine Folge sei, dass die Mittelschicht schrumpfe. Die Forscher verwendeten Daten von mehr als 10.000 Haushalten seit dem Jahr 2000. Knapp 5 Tage nach dem Ausbruch der Kämpfe im Süden Kirgisistans ist die Zahl der Opfer weiter unklar. Das Rote Kreuz befürchtet mittlerweile, dass bei den Auseinandersetzungen zwischen Kirgisen und der Minderheit der Usbeken viele 100 Menschen ums Leben gekommen sind. Die offizielle Zahl 176 Tote. Aus Angst vor neuem Blutvergießen flüchteten Zehntausende in das benachbarte Usbekistan.
Wassermangel, Unterzucker, Kreislaufprobleme und trotzdem glücklich. Dies sind die letzten Usbeken, die es über die Grenze zu ihren Landsleuten geschafft haben, alle am Ende ihrer Kräfte. Zehntausende sind aus Kirgisistan geflohen, nach Tagen wieder warmes Essen. Das ist Glück. Dank sei Allah, hier auf der anderen Seite haben wir endlich eine Bleibe. Hier wird uns geholfen. Wir haben endlich wieder Essen, Medikamente und sauberes Trinkwasser. Hinter ihnen hat die usbekische Regierung die Grenze im Ferganatal geschlossen. Man könne keinen mehr aufnehmen, hieß es. Unzählige warten jetzt im Niemandsland. Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, das Tal, um das es geht, gehört 3 Ländern. Die unselige Grenzziehung stammt noch aus Sowjetzeiten. Usbekistan müsste jetzt die Flüchtlinge durch das Ferganatal von Osten her über kirgisisches, eigenes und dann im Westen tadschikisches Territorium in sein Hinterland schaffen. Unmöglich. Daher die heutige Grenzschließung. Bilder aus Osch heute Morgen. Verbrannte Autos, verkohlte Häuser. Nachts wurde hier wieder gekämpft. Es ist, so scheint es, erneut das künstliche Vielvölkergemisch explodiert. Die Übergangsregierung in Bischkek aber spricht von gezielten Provokationen. Wir haben Beweise auf Video, dass der ehemalige Präsident Bakijew die einzelnen Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufgehetzt hat. Hier geht es also nicht um einen Genozid an Usbeken. Hier geht es um den Versuch, den Vielvölkerstaat Kirgisistan zu zerstören. Und so durchsuchen kirgisische Soldaten im Moment das Land nach Anhängern des Ex-Präsidenten, der für die Unruhen gesorgt haben soll. Ein Polizeieinsatz. Um die Gesamtlage aber wirklich in den Griff zu bekommen, bräuchte man Militärhilfe unter russischer Führung. Und die hat der Kreml heute erneut abgelehnt.
Großbritanniens Premierminister Cameron hat sich für das Vorgehen der Armee in Nordirland vor fast 40 Jahren entschuldigt. Es geht um den sogenannten Bloody Sunday, den blutigen Sonntag. Britische Soldaten hatten am 30. Januar 1972 während einer Protestaktion 13 katholische Demonstranten erschossen. Ein weiterer erlag später seinen Verletzungen. Im Unterhaus in London wurden heute die Ergebnisse einer 12-jährigen Untersuchung der damaligen Ereignisse vorgestellt.
15.30 Uhr Londonderry. Tausende Nordiren haben sich versammelt. Denn darauf haben sie seit 38 Jahren gewartet. Auf diesen Moment, wo sich im fernen London ein britischer Premierminister bei ihnen entschuldigt. Ein Teil unserer Armee hat sich damals falsch verhalten. Die Regierung hier war dafür verantwortlich und dafür im Namen unseres Landes. Es tut mir zutiefst leid. Erleichterung und fast so etwas wie Jubel ohne Triumph beim Gedenken an einen Tag, der den Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten in einen blutigen Bürgerkrieg verwandelte. Es passierte hier, ein paar Meter entfernt, am 30. Januar 72. Zehntausende Katholiken marschieren friedlich für rechtliche Gleichstellung, als plötzlich auf sie geschossen wird. Wie man seit heute weiß, ohne dass es der britischen Armee gegenüber zu irgendeiner Provokation gekommen war. Insgesamt 14 Menschen sterben, 27 werden schwer verletzt. Nach der Entschuldigung Camerons heute verlief sich die Menge in Londonderry friedlich.
Erst mit dieser Entschuldigung des britischen Premier, die wirklich von Herzen kam, kann der Nordirland-Konflikt nach 38 Jahren jetzt tatsächlich beendet werden. Die Nordiren sind rehabilitiert. Damit kann dieses Kapitel jetzt wirklich abgeschlossen werden.
US-Präsident Obama hat sich erneut selbst ein Bild vom Ausmaß der Ölpest gemacht. Er besuchte die betroffenen Staaten am Golf von Mexiko. Seit der Explosion der BP-Bohrinsel sollen bis zu 380 Millionen Liter Öl ins Meer geflossen sein. In Washington geriet BP bei einer Anhörung vor dem Kongress inzwischen verstärkt unter Beschuss.
Noch bevor die Vorstände der fünf großen Ölkonzerne überhaupt zu Wort kamen, mussten sie erst einmal beißende Kritik der Abgeordneten über sich ergehen lassen. Ihre Notfallpläne für den Fall einer Ölkatastrophe seien so gut wie identisch und völlig unzureichend. Die Ölindustrie hat so gut wie keine Zeit und kein Geld in Sicherheit und Notfallpläne investiert. Bei Gewinnen von 290 Milliarden in nur 3 Jahren hätten die Konzerne jährlich nur 20 Millionen für Sicherheit ausgegeben. Präsident Obama hielt sich dennoch an seinem zweiten Tag an der Golfküste mit lauter Kritik an BP zurück. Er versprach langfristige Hilfe für die Region und appellierte dann vor Marinesoldaten in Florida an amerikanische Tugenden.
As Americans, we don't quit.
Wir Amerikaner geben nicht auf. Die USA haben schon viele harte Zeiten erlebt und wir sind gestärkt daraus hervorgegangen. Und das werden wir wieder tun.
And we will do so again. And this city.
In genau 6 Stunden will sich der Präsident mit seiner ersten Ansprache aus dem Oval Office an die Nation wenden. So wie seine Vorgänger Ronald Reagan nach der Explosion der Challenger-Raumfähre oder George Bush in der Nacht des 11. September. Ein dramatischer Augenblick. Und der Präsident, so heißt es, will ihn nutzen, um sein Land doch noch auf eine neue Energie- und Klimapolitik einzuschwören. Die Katastrophe als neue Chance.
Die Hamburger Volksschauspielerin Heidi Kabel ist tot. Sie starb im Alter von 95 Jahren. Bekannt wurde Heidi Kabel durch ihre Auftritte im Hamburger Unsorgtheater. Ihre Paraderollen waren tratschende Hausfrauen und schrullige Alte. In ihrer mehr als 60-jährigen Karriere stand sie in weit über 160 plattdeutschen Stücken auf der Bühne. Bundesweit berühmt wurde sie, als die Vorstellungen im Fernsehen übertragen wurden.
Ich will 100 werden.
Was?
So kannte und so liebte sie das Publikum. Heidi Kabel voller Energie, lebensfroh und frech bis ins hohe Alter. Ein Hamburger Original, bekannt in der ganzen Republik.
Es gibt keine dementsprechenden Volksschauspieler mehr so als solches. Und das ist ein ganz schwerer Verlust.
Es war etwas, jemand, der eine Kraft hatte oder eine Identität geschafft hat. Auch und dadurch eine Wärme.
Wann soll denn nun die Hochzeit sein?
Schwiegermutter, Hausdrache, tratschende Nachbarin. In die meisten ihrer Rollen schlüpfte Heidi Kabel im Hamburger Ohnsorgtheater. 66 Jahre lang stand sie hier auf der Bühne.
Es macht Spaß. Es ist schön, was zu tun. Es ist schön, für irgendwelche Leute noch da zu sein. Und es ist wunderbar.
Zum Star wurde sie, als das Fernsehen ihre Theaterstücke übertrug. Ihre Paraderolle, Tratsch im Treppenhaus. Für ihre Arbeit bekam Heidi Kabel viele Preise und Ehrungen. Ein Titel aber war ihr immer der liebste, der Volksschauspielerin.
Bei der Fußball-WM in Südafrika greift heute eine der ganz großen Mannschaften ein. In gut einer Viertelstunde tritt Rekordweltmeister Brasilien gegen Nordkorea an. Zwei Partien sind schon abgepfiffen. Neuseeland und die Slowakei spielten ebenso unentschieden wie die Elfenbeinküste und Portugal. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 16. Juni.
Hoher Luftdruck zwischen Azoren und Baltikum bestimmt weiterhin im Norden und in der Mitte Deutschlands das Wetter. Das Tief, das vom Mittelmeer zu den Alpen zieht, sorgt im Süden für Regenfälle. Die Nacht verläuft meist klar, im Süden liegen die Wolken dichter beieinander, stellenweise regnet es. Am Tag muss vor allem zwischen Schwarzwald und Bayerischem Wald mit Regen gerechnet werden, der kräftig sein kann. In der Nordhälfte neben lockeren Wolken viel Sonne. Im Nordosten weht der Wind schwach bis mäßig, Richtung Südwesten teilweise frischer bis starker Wind mit einzelnen stürmischen Böen, in den Hochlagen auch Sturmböen. Heute Nacht 15 Grad im Breisgau und bis 5 Grad im Norden. Am Tag 16 Grad an der Ostsee und dort, wo es länger regnet, sonst bis 23 Grad. Am Donnerstag regnet es auch in der Mitte, im Süden außerdem teilweise kräftige Gewitter. Im Norden zeigt sich gebietsweise die Sonne. Auch am Freitag ist es im Norden zum Teil freundlich, sonst mehr Wolken als Sonne, teilweise gewittrige Regenfälle. Am Samstag insgesamt wechselhaftes Wetter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.40 Uhr, heute mit Tom Buro. Darin Abschied von Schloss Bellevue, Zapfenstreich für Horst Köhler und gut geklaut ist halb gewonnen, der neue WM-Kultsong.